Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
So, wir dürfen gar nicht verraten, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben über Alkohol und Kneipenkultur in Köln gesprochen.
Du wolltest es nicht verraten.
Ich wollte es nicht sagen. Entschuldigung. Ja. Da sind wir wieder. Folge 11. Das neue Jahr ist da. Das interessiert keinen, wenn er die Folge im Dezember hört, dieses Jahr wahrscheinlich. Deswegen, wir erwähnen es mal, aber es ist nur ein Nebenfakt. Aber wir sind wieder in der Dreierrunde heute. Dennis ist da, Hanno ist da. Guten Tag, die Herren.
Die Stammbesetzung, ne? Ja. Jetzt haben wir erstmal eine Gastpause, oder?
Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns nochmal irgendwann jemand ein, aber erstmal machen wir hier so ein bisschen entspannt. Ja. Für uns alleine.
Ne? Ja, wir hatten ja aber auch echt viele Gäste.
Oh ja, stimmt. Ja. Ja. Generell, der Rückblick aufs letzte Jahr, da war einiges los. 10 Auf Folgen, viele Gäste, viele Themen.
Machen wir weiter, oder?
Unbedingt, ich bin dabei, ja.
2024, Spotify Nummer 1.
Ja, genau. Nimm das fest und flauschig. Ja. Geh nach Hause, Böhmermann.
Ja, sowas. Ah, den kommen wir nicht ran, oder?
Nee, aber warte mal ab. Wir können natürlich möglichst viele Prominente einfach in dieser Folge erwähnen. Ich hätte zum Beispiel später noch Barbara Schöneberger im Angebot. Also das
dürfen
hält ja auch,
auch. Dürfen wir die dann auch markieren?
Vielleicht. Können wir eigentlich machen, oder? Das ist gar nicht so dumm eigentlich. Ne?
Na, und das
Babsi,
dann,
hör mal rein.
Und dann liken die uns und dann sind wir mittendrin und statt nur dabei.
Der Hanno kann das ja bei TikTok posten später.
Ja. Auf seinem Privataccount.
Nee, ich hatte ja nur damit dann jetzt schon mal, dass ich mich eingroove, damit ich meine Kinder besser überwachen kann.
Wie heißt du da? Dancing Hanno Wied?
Ja, vielleicht.
Wir verraten es.
Versuch's mal.
Ich such dich mal später.
Oder Danzo.
Auch schön, ja. Ja, diese sozialen Medien. Mann. Ja. Was haben wir vor heute?
Ja, heute geht's um Adipositas.
Oh.
Und wer weiß, was Adeps heißt?
Ich weiß, was Adipositas heißt. Adeps weiß ich nicht.
Adeps, lateinisch für Fett.
Oh, okay.
Und darum geht's bei der Adipositas.
Ja.
Ums Körperfett. Und ich finde das total interessant. Das ist ja eine angesehene Krankheit. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst, dass Adipositas eine Krankheit ist, eine chronische Erkrankung, die weit über das hinausgeht, was wir alle denken, dass wir zu viel gegessen haben und zu wenig bewegt haben und dann übergewichtig werden und vermehrt Körperfett haben, sondern es ist eine anerkannte Krankheit und zwar eine chronische Ernährungs- und Stoffwechselstörung. Und das hat mich auch mal selber so zum Nachdenken gebracht, weil wir das ja so auch unter der Bevölkerung ja eher so als Disziplinlosigkeit betrachten. Mhm. Aber nein, es ist eine angesehene Krankheit, auch mit einer eigenen Verschlüsselung für unsere Krankenkassen. Und es ist eine Stoffwechselstörung und Ernährungsstörung. Und da werden wir heute uns so ein bisschen drum drehen. Ne? Hanno hat auch ein bisschen was vorbereitet, glaube ich, zu dem Thema. Und da werden wir, glaube ich, einen sehr schönen, tiefen Einblick in das Thema kriegen.
Unbedingt. Was heißt Verschlüsselung für die Krankenkasse? Haben die Codes für Verschlüsselung?
Genau, also
für alles.
Für alles. Genau, okay. Es gibt für jede Krankheit einen Code, mit dem festgelegt wird, ob es eine Krankheit ist, die auch von den Krankenkassen behandelt wird. Mhm. Und da gibt es einen riesen Katalog.
Okay.
Ja. Ja, den man dann auch entsprechend eingeben kann, damit man auch das entsprechende Geld dafür bekommt.
Ja.
Das ist ja auch wichtig.
Was hilft, absolut, ja, genau. Ja. Alles kostet Geld. Ja.
Finde ich sehr interessant, Adipositas, die Definition ist ja in der Tat die Vermehrung des Körperfetts. Mhm. Und wie merke ich denn jetzt, dass ich adipös bin? Und wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, das habe ich mal gemacht, stößt man schnell auf den BMI. Und die meisten Leute kennen den BMI, ich wiederhole aber noch einmal, das ist das Körpergewicht in Kilogramm, geteilt durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Und wichtig ist, in Meter zu nehmen, sonst kommen da ganz komische Zahlen raus. Also, nicht in Zentimeter.
Ja.
Und ich habe für mich das Beispiel, 75 Kilo, 1,85 groß, ich habe ein BMI von 21,9. So. Und jetzt ist ja erstmal interessant, was gibt es da für eine Abstufung und ab wann gelte ich eigentlich als übergewichtig? Und ab wann sprechen wir von Adipositas? Und da gibt es eine Art Tabelle und die fängt an mit Untergewicht, kleiner 18,5. Dann kommt das Normalgewicht, 18,5 bis 24,9. Und Übergewicht ist über 25.
Bist du drunter also?
Ich bin drunter, bin normalgewichtig, Gott sei Dank. Und Adipositas ist über 30. Und dann wird es auch wirklich eine Krankheit und behandlungsbedürftig. Und trotzdem finde ich witzig, BMI Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, wie war der?
Hatte zumindest viel Masse, muss man ja sagen.
Hanno, schätze
45.
Ne, zu viel?
41.
32.
Okay.
Aber er ist Adipositas, gerade 1. Damit, ne?
Ja,
voll
drin. Und deswegen wird eigentlich empfohlen, ab einem BMI von 25 Kilogramm pro Meter Quadrat den Taillenumfang zu bestimmen. Habt ihr das schon mal gemacht, Lars? Schon bestimmt?
Wahrscheinlich. Beim Check, ja. Beim Arzt wahrscheinlich.
Bei deiner Modelkarriere so. Richtig, hast du genau. Vor dem Catwalk
kurz vor Paris
hat man dich
und
einmal,
Mailand.
Hat man dich einmal
beim
durchgemessen?
Arzt hat man mal deinen Taillenumfang gemessen.
Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, habe gerade überlegt.
Bei seinem Psychiater.
Wo, also das macht man ja, wenn man, ne, wenn man da wieder steht, ne, und sich bei Amazon irgendwas bestellen will, ja. Und dann denkst du, passt das denn? Und dann sind da die Größen und dann kommt Eva immer und misst da mit dem Maßband.
Ich habe mir ein Fahrrad bestellt online, da muss man auch seine Beinlänge bestimmen, genau, um die richtige
Beispiel.
Rahmengröße zu bestimmen.
Auch ein Beispiel.
Schon ein bisschen komisch, so was auszusuchen mit einem Maß, aber es funktioniert, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Wie misst man den Taillenumfang? Im Stehen, freier Oberkörper, auf der Höhe des Bauchnabels, einmal um den Bauch gerade rum.
Also über Gürtel sozusagen.
Mit einem Maßband, genau. Dass man das nur mal, weil es richtig wichtig ist, an der richtigen Stelle zu messen. Sonst kann man natürlich, wenn ich jetzt mein Gesäß mitmesse, habe ich Riesenwerte. Bin aber eigentlich normalgewichtig. Deswegen glaube ich, ganz wichtig, da nochmal drauf zu schauen.
Ja.
Und ab wann ist der Taillenumfang erhöht? Bei Frauen über 80 cm, bei Männern über 94 cm. Mhm. Warum diese Werte? Dann steigt das Risiko für Folgeerkrankungen. Mhm. Und ab 88 cm bei Frauen und 102 cm bei Männern steigt das Risiko überproportional. Das ist absolute Warnstufe und dann reden wir auch wieder von Adipositas. Mhm. Und was ich verrückt finde, vielleicht kann der Hanno das nachher erklären, ich weiß es nicht, Fettansammlungen am Gesäß, am Oberschenkel und an den Beinen haben gesundheitlich weit weniger problematisch als Fettansammlungen am Bauch. Das Bauchfett, das viszerale Fett, ist viel mehr verbunden mit einem erhöhten Risiko zu versterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten.
Okay.
Finde ich erstmal interessant, weil das erklärt sich für mich erstmal so jetzt aus meinem Verständnis heraus nicht. Aber vielleicht dröseln wir das ja heute noch so ein bisschen auf hier in der Runde. Schauen wir mal.
Will ich hoffen, weil erstmal denkt man ja, Fett ist Fett. Ob das jetzt am Bein ist oder am Bauch, ist erstmal wahrscheinlich unerheblich, aber scheinbar ja nicht.
Ja, ist interessant. Ich finde aber auch noch einmal, bevor wir jetzt wirklich in diese Adipositas-Geschichte reingehen. Fett ist erstmal Bindegewebe. Finde ich auch nochmal wichtig. Ist eine Unterform des Bindegewebes, besteht aus Fettzellen und dient als Speicher für Energie und für Wasser.
Also eigentlich gut ja erstmal.
Genau. Fettgewebe muss es auch geben und es gibt verschiedene Funktionen, die das Körperfett einnimmt und das ist die Speicherfunktion, das ist die Isolation, die Wärmedämmung. Wenn wir so an den Bären in der Höhle denken, ne? Die brauchen Energie im Winterschlaf, da spielt das eine große Rolle. Dann gibt es das Baufett. Das ist zum Beispiel an der Fußsohle, wo man halt Polsterung braucht, die druckelastisch ist. Ne? Ja.
Wie heißt das?
Baufett.
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 Ich habe
quasi
Bauch verstanden.
Haben wir auch hinterm Augapfel. Okay. Wenn man sehr abhungert hat, wenn du mal so Kinder gesehen hast, Miserio hat mal diese Karten gemacht. Mhm. Kennst du von früher noch, ne? Wo man spenden konnte. Da waren ja oft immer Kinder mit schweren Mangelzuständen drin, sehr grausam, meistens aus Afrika. Mhm. Und da sieht man, dass die Augen zurückfallen, weil das Fettgewebe hinterm Auge als letzter Energiespeicher quasi mit aufgebraucht wird.
Oh, ne? Interessant. Ja.
Und dann ein letzter Punkt noch, den ich wichtig finde, ist, dass Fettgewebe hormonaktiv ist. Das heißt, es sezerniert Botenstoffe und zum Beispiel Leptin, das steuert Hunger- und Sättigungsgefühl. Mhm. Das kann man später vielleicht auch nochmal erwähnen zu anderen Zeit. Und wenn man Leptinmangel hat, also genetisch hat man das gar nicht, wird man sehr übergewichtig.
Okay.
Also das ist 1:1 damit verbunden.
Weil das in den Kopf geht und man dann den Hunger verspürt.
Genau, das wirkt im Thalamus, ein Teil des Gehirns, und was quasi da das Sättigungsgefühl reguliert.
Verstehe.
Das heißt, das Fettgewebe steuert auch unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Mhm. Genau. Und das ist auch eine gute Überleitung eigentlich. Denn Hanno, du hast ja so ein bisschen vorbereitet zum Thema Hunger und willst da ein bisschen tiefer reingehen. Ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen gelernt erstmal, was ist Fettgewebe, was Adipositas. Und jetzt können wir so ein bisschen tiefer eintauchen in die wirklichen Geschehnisse im Körper, wenn man übergewichtig ist oder wird.
Ja, genau. Also da muss ich direkt leider sagen, habe ich mich jetzt nicht vorbereitet darauf oder auf diese von dir angesprochene Sache.
Sehr
weil,
beruhigend. Ich wollte mich gerade sagen, sind wir vorbereitet? Man glaubt es nicht.
Weil, wenn man sich damit beschäftigt, woher Adipositas kommt, also mit der sogenannten Pathogenese, dann landet man im Prinzip im Gehirn. Also, und es gibt sehr viele Faktoren, die auf die Geschichte oder die Entstehung von Adipositas einwirken. Das ist zum einen molekulare Geschichten, genetische Geschichten, mhm. Entwicklungsgeschichten, also die Entwicklung ne, von Kind zum Adoleszenten zum Erwachsenen hin. Ja. Dann die Verhaltens, das Verhalten, das die Menschen an den Tag legen und mhm. die Umwelt. Das alles wirkt zusammen mhm. und das alles hat Einfluss darauf. Letztendlich ist es aber erstmal ganz einfach.
Nämlich?
Nämlich, eine Kalorie ist eine Kalorie ist eine Kalorie, egal wo die herkommt.
Okay. Wir,
ne, ja, das ist aber erstmal, ne, es geht jetzt nicht erstmal primär, also da gehen wir nachher noch drauf ein, aber wir müssen das erstmal klar machen im Vergleich zu den ernährungsphysiologischen Wirkungen von Ernährung. Mhm. Ne, sondern dass es einfach, dass es da drin ist. Und letztendlich gibt es nur ein einziges Merkmal oder eine einzige, ein Gefühl, das das Ganze steuert und das ist Hunger.
Mhm.
Oder? Das, also was, über was anderes wird das Ganze ja nicht, wird ja nicht gesteuert, weil die Gewichtszunahme ist ja nur dann möglich, wenn wir mehr Energie aufnehmen, als wir verbrauchen.
Mhm.
Na, und das ist ein langsam voranschreitender Prozess. Das geht nicht so mhm. von jetzt auf gleich, sondern das, das dauert länger. Diese leichte Imbalance zwischen Energieverbrauch und Energieaufnahme führt dazu.
Ja.
So, und jetzt gibt es eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat und mhm. die auch erwähnt wird häufiger oder beziehungsweise die im Fokus der Forschung ist, ist, dass der Körper ein Setpoint seines Gewichts hat. Das bedeutet, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Standardgewicht,
okay.
das das Gehirn festlegt.
Das Gehirn macht das?
Ja, das okay. Gehirn legt das fest. Also das mhm. bedeutet, wenn ne, der Dennis jetzt in Urlaub fährt, ne, und dann, ne, weil es günstiger ist, macht er hier All-In, ne, All-Inclusive.
Natürlich.
Und dann ist das ein richtig geiles ja. Buffet. Ja? Und dann geht er dahin und dann futtert er sich.
Den ganzen
da,
Tag.
Genau.
Ja.
Der Körper nimmt also mehr Kalorien auf und er das von seinem eigentlichen Standardgewicht weicht der Dennis dann ab.
Ja.
Und wie reagiert der Körper? Indem der Dennis weniger Hunger hat
mhm.
und mehr Drang, sich zu bewegen. Um wieder auf dieses, auf diesen Setpoint des Gewichts zu kommen. Und das ist
ja.
nicht nur bei normalgewichtigen Personen so, sondern mhm. auch bei übergewichtigen. Das bedeutet, wenn man, das sind sogenannte Overfeeding-Experimente, ja, dann, das heißt, man gibt den Leuten mehr, als dass sie brauchen, aber der Körper will zu diesem Gewicht. Und das ist unabhängig davon, wie viel jemand was für ein Ausgangsgewicht hat. Und das finde ich mega spannend.
Ja.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, das, da war ich auch ein bisschen, ne, oh, echt? Krass. Und dann gibt es, das hast du schon angesprochen, im Gehirn, wenn man sich das Gehirn und also vorstellt, das Outcome ist Hunger mhm. und Essen. Das ist so, das ist dann das Verhalten. Hinter diesem steckt ein wahnsinnig komplizierter Prozess.
Mhm.
Wenn man sich jetzt das Gehirn als Zahnrad, als ultra kompliziertes Zahnradmechanismus vorstellt, ja, dann
wie kann man, in so Zeichentrickserien.
Ich sehe beim Larsen genau. Hamster sehe ich da oben laufen, im Einrad.
Ja. Und der ist sehr müde.
Und der ist sehr müde
und alt.
Ja.
dann kann man sich vorstellen, dass es ein zentrales Rad gibt oder eine zentrale Schalträder, das auch aus verschiedenen kleinen Rädchen besteht.
Mhm.
Und das ist der sogenannte Hypothalamus. Das hattest du ja gerade schon angesprochen.
Ja.
Da in diesem Hypothalamus, das ist sozusagen der Master-Sensor unserer Kalorien und Ernährungsaufnahme. Ne? Da geht es mhm. auch darum, haben wir genug Natrium, Kalium. Da läuft das alles zusammen.
Das kann der auch tatsächlich?
Das kann der alles.
Okay.
Der Hypothalamus, das Problem ist aber, dass der Hypothalamus ein total kafkaesker, pedantischer Beamter ist. Ja, so ein richtig mieser Hund. Das
ja.
bedeutet, wenn der Hypothalamus merkt, ich nehme weniger Kalorien auf, als ich verbraucht habe, dann schlägt der Alarm.
Okay.
Wie schlägt der Alarm? Der Mensch bekommt Hunger.
Mhm.
Und dieses Gefühl ist das, was die Leute vermittelt bekommen. Und deswegen ist es auch, das ist einer der zentralen Punkte, warum es so schwer ist, abzunehmen.
Mhm. Mhm.
Und diese Punkte zusammengenommen, dass der Körper ein Setpoint für sein Gewicht hat und dass der extrem empfindlich auf einen Kalorienmangel reagiert,
mhm.
ist auch das, was du schon gesagt hast, Dennis, dass wir das nicht als individuelles Versagen ansehen sollten. Ne? Die sind faul, die kriegen nichts hin.
Mhm.
Ne?
Sondern,
dass das eine Erkrankung ist.
Ja, wie eingangs gesagt, genau.
Genau, das ist eine Erkrankung, die Leute betreffen, und deswegen ist es auch so schwer abzunehmen. Mhm. Und es gibt drei Regionen, wie gesagt, der Hypothalamus, da laufen alle zusammen. Mhm. Dann gibt es noch das Hinterhirn, das horcht quasi in den Körper hinein. Da sieht man, wie die Magendehnung aussieht. Ne, ist ein Gefühl, ja. Da kommen die Hormone zusammen. Das ist nicht nur das Leptin, sondern auch die Glucose, das Insulin, Ghrelin. Das ist so ein Hungerhormon.
Das Grillgehen, dachte ich.
Ja, das wird auch im Darm ausgeschüttet sozusagen und macht dann Hunger. Mhm. Dann gibt es dann noch, und das ist nämlich der gefährlichste Hund von allen, okay.
Wie heißt der Hund?
Ja, kortikolimbisches System.
Okay.
Ja. So, das ist zum einen sind das erlerntes Verhalten, das dann eine Rolle spielt, Erinnerungen, das dann eine Rolle spielt, das Belohnungssystem, was dann eine Rolle spielt. Mhm. Und da wird natürlich auch kommen viele Dinge an, wie Eindrücke vom Riechen oder Eindrücke Schmecken, vom Sehen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, aber The Bear wirklich eine hervorragende Serie.
Guter Soundtrack auch.
Ja. Guter Soundtrack. Und da ist halt Foodporn am Start. Ne? Und wir haben die jetzt geguckt und ich bin wirklich satt eigentlich. Ne? Und dann wird halt dieses Essen aufbereitet in Close-Up-Aufnahmen und da kriege ich immer Hunger.
Ja. Aber Hanno, kann man denn den Setpoint verändern?
Ja,
Eine Sache ist mir jetzt so eingefallen, es gab mal so Untersuchungen von Koreanern, die migriert sind nach Amerika. Mhm. Und Koreaner haben ja einen eigentlich gesunden Lebensstil, viel Reis. Und
waren wahrscheinlich Südkoreaner, muss man dazu sagen.
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber die sind migriert nach Amerika, eine ganze Kohorte, haben dann da gelebt und die Generationen, die rübergewandert sind, auch schlank geblieben. Mhm. Und die zweite Generation ist stark übergewichtig geworden, genauso wie die Amerikaner, weil die sich denselben Lebensstil im Prinzip gegeben haben.
Da komme ich gleich noch
und
drauf, ja.
Interessant, weil ich frage mich jetzt, verschiebt sich der Setpoint dann, wenn ich jetzt in der zweiten Generation quasi meine Ernährung von früh an schon umstiege? Ist das wieder reversibel?
Ist auch die nächste Frage. Genau, das ist noch Gegenstand von Forschung. Also ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es, dass dieser Setpoint für Jahre gleich bleibt. Das bedeutet, wenn jemand schon abgenommen hat, will der Körper 5 Jahre später auch immer noch auf das Ausgangsgewicht. Andere sagen, man kann den Setpoint verschieben. Das ist also Gegenstand der Forschung, weil wenn wir rausfinden, wie das genau funktioniert, weil das weiß man noch nicht. Man weiß nicht, welche Mechanismen. Dann kann man da angreifen. Stell dich mal vor, da wird ein Medikament entwickelt, dass jemand keinen Hunger empfindet, obwohl er mehr Kalorien verbraucht hat. Kommen wir später noch dazu. Alle anderen Abnehmmittel können dann einpacken. Mhm. Ja. Ne? Es wird ja auch extrem beforscht. So, wo ich jetzt war. Es gibt dann quasi ein Zentrum in diesem limbischen System.
Wir sind weiter im Gehirn sozusagen.
Wir sind weiter im Gehirn und wir reden darüber, wie Nahrung auf uns wirkt von außen. Mhm. Und es gibt ein Zentrum, das macht dieses Verlangen nach Essen richtig. Ja? Das kennt jeder von
so
uns. Heißhunger. Gerade Sport gemacht und dann noch eine halbe Stunde mit den Kindern auf dem Spielplatz gewesen und man merkt, wie der Energiebedarf und dann kommt da einer mit der Pizza vorbei. Alter. Ja. Und da dieses Zentrum, das reagiert extrem auf hochkalorische Ernährungs- und sehr schmackhafte.
Okay.
Und dieses Zentrum feuert extrem stark bei adipösen Patienten. Wie gemein.
Ja, das ist fies, ja.
So, auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Zentrum, das durch Willen, also das, wo quasi der Wille im Gehirn ausschaut, beziehungsweise sogar vor Ort ist, sozusagen.
Okay.
Und der
im Büro
kann
neben Kafka,
uns,
sozusagen.
Der kann uns, genau, der kann uns. Ja, ich hab schon ein bisschen Bildsprache heute mitgebracht.
Ja,
ne?
Ja, die Zahnräder kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, aber das ist okay. Ja. Aber da wird dann gegengefeuert, wenn jemand den Willen hat, das zu schaffen und diesem Verlangen zu widerstehen. Das feuert extrem stark bei Leuten, die sich einer Magen-OP, werden wir später noch einer Magenverkleinerung unterzogen haben. Und das ist da extrem effektiv. Ja? Und das ist schon extrem spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es denn Gene, die das alles beeinflussen? Und die Antwort ist ja. Wie wir Ne, diese ganzen kleinen Schaltkreise, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ne, dieser große Schaltkreis besteht aus ganz vielen kleinen einzelnen Zahnrädchen und so. Und wie diese Zahnrädchen aufgebaut sind und wie extrem die wirken oder wie stark die wirken auf unser letztendlich entscheidendes Gefühl, den Hunger, das liegt in unserem genetischen Code. Ja, das ist das, was wir sagen, wenn jemand die Veranlagung hat, der hat jetzt keine Veranlagung dafür, dass der Stoffwechsel schlecht ist, das weiß man noch nicht. Es wird diese Gene sicherlich geben, die hat man nur noch nicht gefunden, weil das schwierig ist zu messen. Das ist ein anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber diese Gene, das sind über 100 Stück, die sind schon alle da, die sind unterschiedlich bei jedem einzelnen Menschen und die wirken alle unterschiedlich auf das, wie wir mit Hunger umgehen. Der Einfluss dieser Gene wird beschrieben zwischen 40% und 70%.
Okay.
Und das ist, du willst natürlich jetzt fragen, warum diese große Bandbreite ist.
Unbedingt, das wollte ich oder? Fragen. Das warum denn diese Bandbreite?
Schön, dass du fragst. es ist so, dass, dass es da auch immer auf die Umwelt drauf ankommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dasselbe Hungerempfinden habe wie Dennis, ne? Also wir sind ja ähnlich statuiert sozusagen, ja. Und der Dennis wohnt jetzt in Blankenese, wo den ganzen Tag nur frisch geraspeltes Obst und Gemüse auf dem Tisch liegt und, McDonald's, und McDonald's ganz weit weg ist.
Ja.
Dann wird der Dennis nicht so fettleibig wie ich, der ich irgendwo im in einem Gebiet wohne, wo es viele Fastfood-Läden gibt, wo der Discounter um die Ecke ist, so dass meine Gene einfach viel diesen Einfluss, wie ich Hunger empfinde, dadurch zum Tragen kommen, dass ich einfach diese ganzen hochkalorischen, schmackhaften Gerichte, die mich dick machen, einfach vor mir sehen.
In Griffweite sozusagen.
In Griffweite, ne? Das ist der eine. Und das ist ja alles da, ne? Wenn man dieselben Leute in den 50er Jahren, ne, die werden auch nicht so dick geworden. Das ist der Grund, warum unsere Adipositas-Menschen immer mehr werden, weil es einfach so viel verfügbar ist und früher nicht so da war, als man noch für die Butter anstehen musste.
Ja. Ich habe heute auch gekämpft, im Köchnerlabor lag eine Tüte mit Apfelringen.
Also Fruchtgummi-Apfel.
Ja, das war furchtbare Folter. Ich habe keinen davon gegessen heute.
War Respekt.
Aber es war schlimm. Es hat mich den ganzen Tag begleitet. Es ist immer noch in meinem Kopf, glaube ich.
Ja, genau. Aber das
ich hoffe, die sind morgen alle.
Das ist ein maximaler Trigger im Kopf.
Ja.
Und wie wir damit umgehen, das ist bei jedem unterschiedlich. Und das ist auch schwierig. Und wie gesagt, diese ganzen Dinge, die führen halt einfach, müssen auch im gesellschaftlichen Leben zum Umdenken führen.
Ja.
Dass die Menschen unter ihrer Erkrankung, unter den Umständen darunter leiden und nicht, weil sie besonders gerne auf der Couch sitzen und Chips essen.
Und faul sind und all die Vorurteile, die man
genau,
so hat.
Genau, und deswegen, und da muss man die Leute auch drin bestärken und denen das auch sagen, um die aus diesem negativen Kreis auch rauszuholen. Ja, aber wie gesagt, als ich das alles gelesen habe, das war ich schon echt überrascht. Das sind Erkenntnisse, die ich auch vorher nicht hatte.
Ja, ich glaube, die Strategieabteilung von McDonald's plant gerade schon die Eröffnung einer Filiale in Blankenese, weil da gar keine Konkurrenz offensichtlich ist.
Dann will ich aber einen bestimmten Anteil.
Auf jeden Fall. Ja, wertvoller Tipp.
Ja, McDonald's-Filialen kann man gar nicht so einfach kaufen, ne? Das ist schwierig, eine zu bekommen.
Ja,
Burger King an jeder Ecke, McDonald's ist wirklich eine gute Geldanlage auch.
Okay, ne? Gut. Ja, gut zu wissen.
Definitiv. Henry Maske hat auch ein paar.
In Leverkusen, drei
in Leverkusen,
Stück.
Ach, drei nur, der feine Herr.
Drei, ja. Aber das ist ein gutes Geschäft.
Ja, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ja. Lukas Podolski, glaube ich, ich habe letztens gezählt, in Köln schon 12 Dönerbuden. 12.
Ja. Plus Eisladen.
Ein Gesundheitspapst.
So, darf ich das sagen, dass mir das Eis dann nicht schmeckt, weil da zu viel Sahne drin ist?
Das darfst du sagen und deswegen auch verlinken wir auch ihn natürlich in dem Post.
Das ist ja klar, auch Geschmackssache. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Sahne ist schon okay im Eis, aber zu viel, also das ist wirklich echt.
Ja, man kann alles übertreiben. Das ist leider immer so tatsächlich. Pathophysiologie nannte sich dieser Themenblock, den du gerade ausgerollt hast, oder?
Ja. Wir gehen direkt mal einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt adipös sind, mit welchen Folgeerkrankungen wir zu kämpfen haben, da habe ich mal kurz mich vorbereitet. Und ihr kennt ja sicherlich noch die Reihenfolge unserer Folgen, die wir aufgenommen haben, oder?
Ja, das ist
gar kein Problem. Dann sage ich jetzt mal die Erkrankung und ihr sagt, welche Folgennummer das war.
Ja,
wir
abwechseln.
Mal.
Und schon wird es schwierig.
Wir fangen, ich möchte mich schon
betteln mit
Hanno. Ich gebe dann weiter.
Boah, Alter, ich habe keine Ahnung.
Die Folge zum Bluthochdruck, welche Folgennummer war das?
4.
Ich sag 3.
Ein Punkt für Lars.
Oh, tatsächlich.
Dann die Folge zu Diabetes mellitus. Welche Folge war das?
2.
3.
Eine Folge, ein Punkt für Hanno. 1-1. Die Folge, jetzt wird es einfach. zur Fettstoffwechselstörung. Das wisst ihr?
Die Premiere.
Ja. Ja, das kriegt ja jeder einen Punkt.
Unser Dauerbrenner, ja.
Dann die Folge zur koronaren Herzkrankheit.
Das war dann aber die 4.
Nee, das war später. Das war,
war schon Bluthochdruck.
So 6 so oder so war das.
Ich dachte 3. Guck mal.
6?
Nee.
Da war da Mark Hollis dabei?
Ich darf ja nicht mehr.
Nein.
Nee, war nicht. Nee. Entschuldigung.
5. Dann 5.
Ihr Nieten.
Diese Enttäuschung in Dennis' Stimme. Nein, Lars.
Ihr Nieten. Und die Folge zum Vorhofflimmern.
Da war Mark Hollis dabei.
Ja.
Ja. 8.
Nee, 8?
Nein.
Hör doch auf.
Nee. Das war dann die 3.
Die 3, sehr gut. Hanno gewinnt damit 3-2 gegen Lars in diesem unfassbaren Battle.
Und ich würde gern sagen, ich habe ihn extra gewinnen lassen. Habe ich aber leider
jetzt
nicht.
Jetzt habe ich aber noch 20 andere Sachen, die wir noch behandeln müssen in Zukunft. Nämlich die Herzschwäche, den Schlaganfall, das Schlafapnoe-Syndrom, also Schnarchen mit Sauerstoffmangel, die Gallensteine, Speiseröhrenentzündung, Dickdarmkrebs, Arthrose und Wirbelsäulenbeschwerden, Gicht, Impotenz, Unfruchtbarkeit. Und das erhöhte Krebsrisiko für Frauen und Männer bei verschiedenen Erkrankungen und die Liste geht weiter.
Oh ja. Ist Impotenz und Unfruchtbarkeit eine Folge oder machen wir da zwei draus?
Da würde ich sagen, müssen wir mal überlegen.
Ja, ich habe mich auch auf Epidium, also auf die Verbreitung der Erkrankung vorbereitet und da habe ich auch was Interessantes gefunden, das kann ich also quasi anschließen, dass 7% der aller Krebsneubildung auf Adipositas zurückzuführen waren. Da habe ich echt, wow, verrückt.
Naja, das ist ja ein hormonaktives Gewebe, das dürfen wir nicht vergessen. Und die Hormone machen ja weit mehr als nur im Gehirn das Sättigungsgefühl. Ich glaube das spielt da eine Rolle. Und das Immunsystem ist, glaube ich, auch geschwächt. Und ich glaube, das macht die Krebsabwehr wieder runter. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, das ist eine richtig gefährliche Erkrankung.
Absolut.
Und wir haben alle unsere Folgen jetzt quasi hier nochmal wiedergefunden. Da sieht man auch, wie das alles zusammenhängt und warum Adipositas viel weiter vorm Diabetes, vorm Bluthochdruck steht. Und wir haben teilweise junge Leute mit starkem Übergewicht, die diese Folgen alle kriegen werden. Wir wissen das und wir müssen da eingreifen, dass im Prinzip wir den Leuten auch einen Weg ermöglichen aus dem Übergewicht raus, damit diese wirklich, sagen wir mal, fatalen Sachen, die auch teilweise im jüngeren Alter schon auftreten können, auch abgewendet werden können.
Absolut. Das ist quasi, also mehr unseren Podcast hören. Ich merke schon, wir haben wirklich auch schon viel von aufgearbeitet und Adipositas ist in vielen Fällen Ursprung allen Übels.
Wahnsinn, ja.
Das muss man sagen.
Ja. Also ein Grund, da auch mal genauer hinzuschauen und zu schauen, was man vielleicht für sich tun kann selber. Ja.
Ich habe auch mal genauer hingeschaut und mal ein paar Zahlen und Daten zusammengetragen.
Dafür kennen wir ihn.
Ja, ne, das ist schön. Ja, es gibt ja heutzutage im Internet ist ja ein Klick. Da hast du alles da am Start.
Ich dachte,
du
warst in der Bibliothek.
Ja, ich war in der Bibliothek. Genau. Wie da war es, wenn man sich diese Zeitungsartikel noch in so einen Vergrößerer reinlädt und in diesen Filmen, wo dann immer dann mit dramatischer Musik dann ein Blatt aufgeschlagen wird, wo dann die Lösung steht und Erkenntnis. Ihr kennt das, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt doch diesen Watergate-Film.
Und die grüne Lampen.
Oh ja, grüne Lampen. Ja,
das habe ich gemacht. So war das.
Aber auch. Ich mag solche Filme, muss ich sagen.
Ja, voll. Voll. Am schönsten ist aus die Szene in 7, wo die in dieser Bibliothek sind mit dieser klassischen Musik und er guckt sich die 7 Todsünden an. Boah.
Ist Hammer. Da Brad Pitt dabei?
Ja, Brad Pitt ist dabei. Epidemiologie. 2019 hatten wir in Deutschland, hat Adipositas 100 Milliarden Euro gekostet.
An
indirekten
Folgekosten.
Folgekosten an direkten und indirekte Kosten. Das Wahnsinn. Wird sich auf 127 Milliarden ausweiten.
Also wir sprechen über die Erkrankung und nicht was ansonsten.
Und die Folgeerkrankung natürlich. Alles, was der Dennis gerade aufgezählt hat, sind ja die Folgen.
Verstehe.
Ne, und die Kosten, die Folgen dann verursachen. Also das wird dann zusammengefasst. Ne? Ja. Also das ist schon eine Hausnummer, oder?
Amtliche Summe. Ja.
In Deutschland sind 34% der Männer übergewichtig. 18% der Männer sind adipös. Mhm. Hattest du die Grenzen schon aufgezeigt? Also bei einem BMI zwischen 25 und 29 übergewichtig und 30 war 30 adipös.
Genau. Und BMI hatten wir eben gar nicht gesagt. Body Mass Index ist das ja, ne? BMI steht die Abkürzung für.
Bei Frauen ist es ein bisschen weniger. Okay. Da sind 18% adipös und 36% übergewichtig.
Okay.
Und die Häufigkeit der Adipositas hängt vom Bildungsstatus, der Art und der Dauer der täglichen Bewegung und dem Einkommen ab. Mhm. Das ist tendenziell so, das ist jetzt keine Allgemeingültigkeit, aber wenn man so in die Verläufe der Tabellen reinschaut, dann hat das, ist das ein Trend.
Ja. Sag und das, ich mal so Trend. Das heißt ja so, jeder fünfte bis sechste hat schon Adipositas vorzuweisen in Deutschland.
Genau, jeder fünfte ungefähr, okay. Fünfte bis sechste.
Ja. Wahnsinn. Ja. Genau. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt Madonna oder Heidi Klum bin, ja. Und einen Personal Trainer habe und einen Koch und alles für mich gemacht wird, dass ja. Ich perfekten Kalorien, was mir wohl schmeckt, dass ich perfekte Training ja. Habe, dann sieht man, dass ganz klar das Geld einen Einfluss hat
auf
den Lebensstil und ja. Umgekehrt, wenn ich mir das alles nicht leisten kann und hart arbeiten muss und vielleicht eine sitzende Tätigkeit habe, mhm. Dann habe ich vielleicht gar keine Chance, ja. So meinen Körper klar. Auch in der Form zu halten, wie ich mir das wünsche. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Anteil der adipösen Menschen steigt bis zum 55. Lebensjahr an, mhm. Erreicht dann sein Plateau. Mhm. Bis zum 74. Lebensjahr und dann fällt es wieder auch rapide ab, muss man sagen. Ne? Also ab 75 werden die Leute schlanker.
Ne, die werden krank und verlieren Gewicht.
Genau.
Ja, ist das Alter.
Ja. In Deutschland, ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen für mich so formuliert, in Deutschland werden ca. 42% der Erwachsenen eine mangelnde Bewegung unterstellt.
42%?
Ja, knapp die Hälfte bewegen sich nicht genug.
Ja.
Ja. Es ist ja auch, ne, viele haben ja auch einen Bürojob. Ne, und da hilft es ja auch, um das kardiovaskuläre Risiko zu verbessern, mhm. Wenn man alle halbe Stunde mal aufsteht und 2 Minuten rumläuft. Gibt Studien zu.
Ja.
Dann kriegst du nicht so oft Herzinfarkt, Schlaganfall, etc. pp.
Aber hallo, es fällt bei unserem Job ja teilweise schon schwer. Ich habe ja auch einen Schrittzähler in meiner Smartwatch.
Ja.
Und 10.000 Schritte sind empfohlen. Das schaffe ich nicht jeden Tag.
Ja.
Das ist, obwohl ich ja. Viel unterwegs bin, auf den Beinen viel stehe.
Ja. Ja.
Aber 10.000 Schritte, was so ja
sind als,
ist ja. Ein ganzes gutes
auf
Stück
jeden Fall.
Zu Fuß, ne?
Genau.
Muss man sagen. Ne?
Ja, ich finde diese Stehschreibtische richtig gut eigentlich.
Ja.
Die sind, ja. Habe ich aber in irgendeiner Folge schon mal gesagt.
Hast du schon mal gesagt?
Ja, ich schon mal gesagt.
Man hat langsam den Verdacht, du hast deinen Werbevertrag gelaufen. Ja. Aber
mit den Steh.
Hat der deswegen das T-Shirt mit dem Stehschreibtisch drauf?
Ach, jetzt.
Ja, natürlich.
Jetzt klar. Ja.
Und die Webadresse darunter.
Ja. www.hanno@stehschreibtisch.de.
Genau.
Kennst du die?
Ja. So, jetzt, wir hatten ja über unseren Nachwuchs gesprochen, ne?
Ja.
9,5% der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren sind übergewichtig und 5,9% sind adipös.
Ui. Und ich habe eine Feldstudie gemacht. Ich bin ins Schwimmbad gegangen in Köln mit meinen Kindern mhm. Und alles, was Hanno sagt, stimmt. Denn wenn man sich die Familien da heute anschaut, dann ist man teilweise wirklich erschrocken, wie ja. Die Strukturen sind und wie viel Übergewicht, weil dann sieht man es auch deutlicher, als wenn mhm. Man jetzt auf die hohe Straße hier ja. In Köln geht,
genau.
Weil die Leute alle entkleidet und das ist wirklich ja. Ein massiges Problem.
Genau, und das meinte ich vorhin, dass auch entwicklungspsychologische Prozesse bei der Entstehung von Adipositas eine Rolle spielen.
Mhm. Ja. Und wie bei allem, wir sagen das mit großem Respekt, und Verständnis dafür, dass wenn jemand dick ist, dass wir das sozusagen nicht blamen, würde
absolut,
man auf Neudeutsch sagen.
Ja, genau. Dann aber auch genau zu dem Thema. 20% der Kinder trinken täglich einen mit Zucker angereicherten Softdrink.
Okay.
Ja. Na, also das ist ja quasi Gift.
Ja.
Und 40% der Kinder essen nicht täglich Obst und 25% der Kinder essen nicht täglich Gemüse. Mhm.
Und kein Frühstück oftmals auch.
Meine Eltern haben immer die Gerry-Limonade im Kasten geholt früher.
Das war unser
Hauptgetränk zu Hause. Eben Unwissen, muss ich aber heute auch mal sagen.
Klar,
damals wusste man
natürlich.
Das noch nicht so. Aber das ist aber ich heute, ich bin vorstellig zu Hause mit dem Kasten Gerry angucke, dann schickt meine Frau mich aber direkt wieder zurück, dahin, wo ich hergekommen bin.
Ja. Das ist jetzt auch nicht so ein klassischer Durst, auf der Veranda schlafen, oder? Da musst du auch eine Nacht auf der Veranda
im
schlafen.
Im Gartenhaus,
oder?
Wenn ich Glück habe.
Ja, wenn du Glück hast. Aber ohne Internet.
Ja.
Wie hieß nochmal diese Aldi-Limonade, die es früher gab? Wir sind ja ungefähr gleich alt.
Ja, Miranda.
Ja, Miranda.
Lass Miranda, denn sie will
ja. Ja, genau.
So war das.
Naja, ja, mittlerweile gibt es vom Aldi ja auch die Markenprodukte.
Flirt.
Ne? Stimmt. Oh ja, Flirt. Stimmt.
Flirt.
Das gab es wirklich mal.
Ja. Stimmt, so eine bläuliche Dose.
Das war furchtbar.
Ja, also ich habe damals, ich weiß noch genau, wir saßen da so mit meiner Basketballmannschaft und wir haben an so einem Streetball-Turnier teilgenommen.
An der Flirt genippt.
Und unser bester Spieler, also wir haben überlegt, was für einen Namen wir uns. Das ist ja schwer, mal so spontan auf so einen Namen zu kommen.
Ja.
Und unser bester Spieler, der hatte dann auch so eine Flasche in der Hand und da stand halt ohne Kohlensäure drauf.
Ja.
Ja, und dann hießen wir ohne Kohlensäure. Und das, was natürlich dann dazu geführt hat, dass unsere Gegner uns mal gnadenlos unterschätzt haben und wir das Ding gewonnen haben. Das war schön.
Das ist eine geschickte Taktik.
Ja,
Psychologie.
War gut, da habe ich danach auch im Hier, Fühlinger See gebadet, haben die mich reingeworfen.
Ach, guck.
Ja, weil ich die letzten entscheidenden Freiwürfe nicht versenkt habe.
Ja.
Und der Jens aber den Rebound geholt hat und dann gewonnen hat.
Das war kein Lob, das war eine Strafe.
Nee, das war eine Strafe, ja. Okay, gebe ich auch offen zu, aber wir haben gewonnen, es war nicht so schlimm.
Ja, das zählt am Ende. Das ist wie beim Podcast hier.
Hauptsache, ja, wir sind ein bisschen abgewichen, oder? Wir sind abgewichen. Eieiei.
Wo war man überhaupt?
Wir waren Epidemiologie, also habe ich jetzt ein paar Sachen zusammengetragen. Das waren die interessantesten,
ja, die
fand ich persönlich, die interessantesten Daten. Und die Tendenz geht halt tendenziell nach oben, aber nicht mehr so stark wie in den letzten 2-3 Jahrzehnten.
Okay.
Wir haben anscheinend auch mit den 50% sind es ja circa schon auch ein Plateau erreicht.
Und ist ja auch eine klassische Zivilisationserkrankung, muss man sagen. Also
genau.
In manchen Ländern hat man die Probleme ja, man muss fast sagen, leider ja nicht. Ne?
Genau, weil wir einfach dieses Essen, dieses schmackhafte, hochkalorische, einfach zu erwerbende, weil günstige Essen direkt immer vor unserer Nase.
Ja.
Und jetzt machen wir was anderes. Themenwechsel hart.
Oh, Cut.
Ab sofort geht es als Video weiter.
Oder? Ja, jetzt geht es hier weiter. Genau. Jetzt auf Kassette.
Audio-Kassette, genau.
Nee, wir haben ja Anlaufstellen für adipöse Leute in Deutschland, und zwar die Adipositas-Ambulanzen, die sich teilweise in den Krankenhäusern befinden, teilweise aber auch in privaten Praxen.
Mhm.
Und die am Ende als Anlaufstelle dienen für alle Leute, die Übergewichtsprobleme haben und Beratung brauchen und teilweise auch Therapien brauchen und die auch wichtig sind, um die Therapien verordnet zu bekommen. Ne? Denn die Krankenkassen müssen ja auch gewisse Therapien zustimmen, um die zu bezahlen. Und diese Adipositas-Ambulanzen, die würde ich erstmal empfehlen, vor allem für Leute, die alleine nicht mehr weiterkommen, die verzweifelt sind, die Rat brauchen, denn da findet man zum einen natürlich Gleichgesinnte mit gleichen Problemen, zum anderen natürlich auch professionelle Unterstützung. Und wenn man sich so eine Adipositas-Ambulanz anschaut, dann reden wir über Ernährungsberatung, über Verhaltenstherapie, über Sporttherapie und über medizinische Betreuung, also vier wichtige Säulen.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Programme, die man auch mal bewerben kann. Ich habe jetzt mal nachgelesen, kein Profi, zum Beispiel gibt es da das Change Your Life Programm für Leute, die erst abnehmen wollen, dann das Gewicht halten wollen. Das geht über ein Jahr. Man trifft sich einmal die Woche und bekommt halt Beratung, Untersuchung. Es werden auch nach hormonellen Störungen geschaut, die vielleicht auch den Gewichtsverlust unterbinden. Und es gibt eine sozusagen Gewichtsreduktionsphase, dann kommt die Stabilisierungsphase mit Ernährungsumstellung und dass man langfristig halt das Gewicht auch hält. Und danach gibt es dann noch weitere Programme, wie zum Beispiel My New Life, die sich an den Prozess anschließen für die Jahre 2 und 3 und das alles von Ärzten, Psychologen betreut. Und ich glaube, für die Hörer auch wichtig, das sind auch mal wirklich sinnvolle Sachen, sich dran zu wenden, um sich Rat zu holen. Das wird von den Krankenkassen teilweise übernommen, wenn es eine gute Indikation gibt. Man kann es aber auch privat bezahlen natürlich. Und dafür würde ich gerne an der Stelle Werbung machen, dass wir da sagen, wenn man Probleme hat, wendet euch an die geeigneten Stellen und die findet ihr in jeder Stadt eigentlich übers Internet, Adipositas Ambulanz und am besten aber irgendwo, wo nicht der Fokus nur aufs Operieren steht, also da geht man nicht in eine Chirurgie, sondern am besten in eine Endokrinologie, irgendwo in eine innere Medizin, wo der Fokus auch auf erstmal die konservativen Gewichtsreduktionsmaßnahmen steht.
Ja, ja, ab welchem BMI nehmen die auf? Was ist da für unsere Patienten?
Ja, ich glaube, man ab 30 mit der richtigen Adipositas-Diagnose ist man da auf der sicheren Seite. Privat, wenn man jetzt sagt, ich wiege jetzt ein BMI von 28, kann man sich sicherlich auch dran wenden und sich beraten lassen. Das sind hier zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Die Details, wie man es beim aufgenommen hat, die kenne ich jetzt auch nicht. Aber ich denke, wenn man Leidensdruck hat, egal in welcher Form, sollte man sich an Stellen wenden, die einem helfen. Und die gibt es.
Ja, du sprichst da auch einen extrem wichtigen Punkt an. Gewicht kurzfristig zu verlieren, das ist möglich. Das schaffen auch sehr, sehr viele. Das Gewicht langfristig zu halten, das ist der Trick. Ja, das ist das, was es am Ende des Tages schwer macht.
Der Jojo-Effekt ist das Problem, unter anderem zum Beispiel.
Sozusagen, weil der Körper will zu seinem Ausgangsgewicht zurück. Ja, und da gibt es auch, also ich habe das auch mal, was du jetzt gerade gesagt hast, diese ganzen Interventionen, die man da macht. Ne? Das Ziel ist es, über ein halbes Jahr 5-10% des Körpergewichts zu verlieren. Das ist das Ziel, ne, das man auch dann in so einer Ambulanz dann angeht mit diesen Interventionen. Man braucht über dieses halbe Jahr 14 Interventionen, da hat man mal eine Studie dazu gemacht, 14 Interventionen, damit das klappt.
Wow.
Da musst du, das ist so ein hier, Face-to-Face-Interview oder eine Gruppenberatungen funktionieren auch. Was jetzt neuerdings, wo man sich auch Hilfe holen kann, sind diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Also wenn Apps für diesen Gewichtsverlust untersucht worden sind, dann funktionieren sie genauso gut wie ein Beratungsgespräch sozusagen. Okay,
interessant. Ja.
Genau, die kann man sich auch von seinem Arzt, seiner Ärztin verschreiben lassen. Ne, das funktioniert so, dass man dann ein Rezept bekommt tatsächlich, da ist ein QR-Code drauf, beziehungsweise man kriegt, erstmal muss man das Rezept einlösen, dann kommt der QR-Code zu einem zurück, dann kriegt man eine App mit einem Code, dann kann den Code eingeben, man kann die App benutzen. Mhm. Weil, wie komme ich denn dahin, dass ich das überhaupt schaffe? Ich muss erstmal mich selber analysieren, ich muss mich täglich wiegen. Mhm. Ich muss mein Verhalten analysieren hinsichtlich Essen an Orten und in Situationen, an denen das eigentlich gar nicht notwendig ist. Wir haben so einen Schrank in der Praxis.
Ein Süßigkeitenschrank.
Und wenn der Dennis wieder angerufen hat an der Klinik, was hast du denn dabei gedacht? Ne? Dann steigt mein Cortisonspiegel und dann geht dieses
Liegt
Zentrum
halt im Schrank.
An. Und dann weiß ich, da oben sind noch 2, 3 Schokostücke für mich. Aber das ist das, was ich meine, das kennt jeder von uns. Dass man das analysiert, dass man seine Bewegung trackt und dass man das alles zusammengefasst hat, das hilft schon. Ne? Und diese Apps helfen einem dabei. Ich will dafür ein bisschen Werbung machen tatsächlich jetzt. Ne? Es gibt dass man relativ einfach da Hilfe bekommt.
Ich finde ganz interessant, würde ich auch empfehlen, ein Fototagebuch seines Essens zu führen. Ist ja viel einfacher, mit dem Handy sein Essen zu fotografieren. Ist auch für die Ärzte immer gut zu sehen.
Macht man ja eh für Facebook, ne? Also für
genau. Essen und das hilft aber auch zu reflektieren, was habe ich so alles zu mir genommen am Tag? Denn oft vieles nimmt man ja nicht mit und dann denkt man, ich habe doch gar nichts gegessen. Das ist ja der Klassiker. Aber in Wirklichkeit hat man alle 10 Minuten 2 Kekse gegessen.
Hat aber nicht
das Gefühl, satt zu sein, weil es kurze Zucker sind, die schnell weggehen. Hat keine warme Mahlzeit gegessen, hatte keinen Genuss. Hat aber ohne Ende Kalorien zu sich genommen. Und ich glaube, ein Fototagebuch hilft einem schon selber auch mitzukriegen, was mache ich da eigentlich. Gilt also, wenn Getränke, alles Essen abfotografiert. Mhm. Und was ich ganz smart finde, sind die neuen Apps. Du gehst in den Supermarkt und scannst dein Produkt mit dem QR-Code und dann gibt er dir die ganzen Ernährungsdaten dazu. Wie viel Kalorien, woher kommt das Essen, ist das ordentlich gehalten, das Fleisch. Also es gibt sehr, sehr gute Apps und da ist, glaube ich, auch mit künstlicher Intelligenz extrem viel zu machen. Denn viele leiden ja darunter, wenn sie wenig Kalorien essen, dass sie das Gefühl haben, ich habe keinen Geschmack, es schmeckt mir alles nicht. Und da sind wir ja weiter heute. Wir sind ja schon so weit, dass wir auch niedrigkalorische Gerichte haben, die extrem schmackhaft sein können und auch satt machen. Und ich glaube, das ist aber ein Umlernen und den Prozess muss man beigebracht bekommen.
Ja, also die Ernährung, ne, du sprichst es ja jetzt an, ist ja eine der Grundsäulen oder die Grundsäule. Mhm. Ohne eine Ernährungsumstellung schafft man es nicht.
Ja.
Ne, also wenn man jetzt nicht auf die radikaleren Methoden, auf die wir noch zu sprechen kommen, zurückgreifen möchte. Ne? Und die Ernährung sollte halt primär, ne, man sollte auf ballaststoffreichere Ernährung umstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Glas Orangensaft trinke, dann geht der Zucker, da ist ungefähr so viel Zucker drin wie in einer Cola, ja, dann geht der direkt ins Blut, bam. Eine hohe Welle, danach niedriger Insulinspiegel, Hunger, nicht gut. Wenn ich aber die Orange als Ganzes esse, dann braucht der Körper viel länger, weil Pflanzenfasern sind diese Ballaststoffe. Dann braucht der Körper viel länger, um sich den Zucker aus der Orange rauszuholen. Und das hält halt länger als Sättigungsgefühl vor.
Und ein Glas Saft ist der Smoothie-Fake. Leute glauben, es ist ein Gesundprodukt. Smoothie ist eigentlich ein Dickmacher, weil der Zucker unfassbar schnell ins Blut geht.
Genau.
Und ein Smoothie ist eigentlich ein schlechtes Produkt, muss man sagen. Besser isst man Obstsalat.
Genau. Also wenn ich Getränke, ganz ehrlich, Tee, Wasser, Kaffee.
Und, Ende. Und in einem Glas Orangensaft ist ja auch viel mehr Orange drin letztlich, also viel mehr Zucker der Orange, als in wenn man eine so isst wahrscheinlich.
Genau, das auch. Ne? Also ballaststoffreiche Ernährung. Proteinreiche Ernährung.
Was sind Proteine nochmal?
Proteine sind die quasi die Produkte, wie soll man das
die
jetzt
Eiweiße.
Erklären? Die, genau, Eiweiße.
Oh, das, was im Supermarkt jetzt immer so propagiert wird. Überall Proteinshake,
also
Protein.
Alles quasi besteht aus Eiweißen, also das sind aneinander gekettete Aminosäuren. Ne, und der Körper braucht halt lange, um diese Proteine zu verdauen. Das heißt, das Gesättigungsgefühl hält länger an. Und er braucht auch mehr Energie, um das aufzunehmen im Vergleich jetzt zu Kohlenhydraten und zu Fetten. Also wenn ich jetzt eine Diät machen will, dann sollte das proteinreich sein. Zum Beispiel, weiß ich zufällig, hat der Dennis jetzt umgestellt und isst morgen immer ein Skyr. Oh. Das ist so proteinreich und ich weiß zufällig, dass der Dennis dadurch tatsächlich sein Bauchfett verloren hat.
Ich hatte nie welches, ne?
Sein leichtes Bauchfett, das ihm immer im Weg zum 8-Pack.
Das heißt, der Isländer hat geholfen sozusagen.
Na, und Skö ist halt reich an Protein. Ne? Ja. Und das hilft, also dieses Sättigungsgefühl, das ist letztendlich, ne, wie gesagt, es gibt nur einen Mechanismus für den Körper, um Energie aufzunehmen. Das ist Hunger. Und diesen Hunger müssen wir nicht bekämpfen, aber wir müssen ihn im Zaum halten. Ja. Wir müssen ihn verstehen, wann er kommt.
Ja, weil generell ist er ja nicht schlecht. Also man muss ja schon Hunger empfinden dürfen.
Genau.
Einfach, weil man sonst ohne Essen auch nicht so weit kommt.
Genau. Und dann kann ich halt einfach immer wieder empfehlen, das habe ich, in jeder Folge kann man es quasi machen, einfach diese 5 Sorten Obst und Gemüse zu essen. Mhm. Na, 3 Sorten Gemüse, 2 Sorten Obst. Mhm. Das, wenn man das isst, hat man im Vergleich zu 4 oder 3 Sorten die niedrigste Erkrankungsrate an kardiovaskulären Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Und es macht satt.
Ja.
Ja, es ist gesund. Wenig Fleisch.
Ja.
Proteinreicher. Mhm. Na, aber es geht nicht ohne.
Ja.
Ich finde auch immer ganz interessant, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, also Bewegung und Sport ist ja wichtig, um das Abnehmen auch zu unterstützen. Mhm. Aber es gibt ja immer Leute, die glauben, ich gehe jetzt laufen, ich gehe joggen und dann nehme ich jetzt ab und dann kann ich aber alles andere so belassen, wie es ist und die Ernährung belassen. Mhm. Das ist ein Irrglaube, da habe ich ganz interessante Zahlen zu. Mhm. Wenn man abnehmen will, sagt man ja so ungefähr 500 Kilokalorien pro Tag sollte man reduzieren, um auf ein negatives Defizit zu kommen und abzunehmen von seinem normalen Bedarf. Und um das zu erreichen durch Sport, müsste man in der Woche 10 Stunden Nordic Walking machen oder 7 bis 9 Stunden joggen oder 11 Stunden ins Fitnessstudio oder 15 Stunden Pilates machen.
Ist ja recht viel schon mal, muss man sagen.
Das muss man sich mal hochrechnen, was man leisten müsste, um durch diese Sportarten abzunehmen. Und man darf halt sich nicht mit einem Profisportler vergleichen, der natürlich jeden Tag Sport macht, der aber auch gar kein Fett hat, der topfit ist und der natürlich die Zeit auch hat, Sport zu machen. Der kann natürlich mehr essen, weil der auch viel mehr Muskeln hat, die viel mehr Grundumsatz erzeugen. Und deswegen rein mit Sport, der Gedanke, ich gehe jetzt laufen und durch das Laufen nehme ich ab, da müsste man jeden Tag sehr, sehr lange laufen. Das schafft eigentlich so gut wie niemand. Und deswegen ist die Bewegung wichtig, eine Begleitung und gerade auch im Gewichtshalten, das hast du ja mal gesagt, Hanno, ist das sicherlich ein super wichtiger Baustein. Zum Abnehmen spielt aber die Ernährung eine viel größere Rolle.
Ja, genau. Und ich versuche mich jetzt auch mal in jemanden reinzudenken, der tatsächlich übergewichtig ist. Dem fällt es ja wahrscheinlich auch schwer zu sagen, so ich mache jetzt schon mal eine Stunde Sport am Tag, einfach weil von 0 auf 100 schon mal eine Anstrengung ist und auch das
aber
nicht so leicht ist.
Der Klassiker ist ja, du bist adipös, du willst abnehmen, du sagst, jetzt gehe ich laufen. Dann läufst du 20 Minuten, dann kannst du nicht mehr, dann gehst du noch ein bisschen, dann bist du nach 30 Minuten zu Hause, dann versuchst du das krampfhaft 4-5 Mal die Woche zu machen. Mhm. Nach einem Monat siehst du, du hast kein einziges Gramm verloren, bist total frustriert und sagst, das bringt doch alles nichts, ich ergib mich in mein Schicksal.
Genau.
Und das ist das, was da psychologisch ausgelöst wird, weil die Leute von der Fehlinformation ausgehen, durch diesen Sport, der gut für sie ist, abzunehmen. Das tut man aber nicht. Dafür müsste man Extremsport machen.
Ja. Also wie gesagt, wenn ich da ergänzend zu sagen darf, dass kommt er wieder auf dieses Grundprinzip zurück. Ne? Wenn der Körper mehr ausgibt durch vermehrten Sport, holt er sich das durch den pedantischen Beamten, ihr erinnert euch. Holt er das wieder rein. Das heißt, zum Abnehmen ist das nicht geeignet.
Ja.
Aber, kleiner Hoffnungsschimmer.
Okay.
Es ist so, dass die positiven Effekte der Ernährungsumstellung und der sportlichen Betätigung auch eintreten, wenn der Gewichtsverlust ausbleibt. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, auch für die Motivation. Wenn der Sport, wird dann wichtig, wenn man durch Ernährungsumstellung tatsächlich sein Gewicht erreicht hat, um dieses Gewicht dann dauerhaft zu halten, muss ich das zu halten, weiter sportlich aktiv bleiben, um meine Kalorienausgaben quasi zu erhöhen bei gleichbleibender Kalorieneinfuhr. Und deswegen ist der Sport sehr, sehr wichtig, aber erst in dieser langen Phase des Gewichtshaltens, wenn man es einmal verloren hat.
Ja, ist nicht der einzige Weg sozusagen.
Sport ist gesund.
Nee, Sport ist gar Sport zum Abnehmen ist gar kein Weg.
Oder so.
Es ist nicht der einzige Weg, sondern es ist gar kein Weg.
Okay.
Ja, das muss man sich ganz klar, weil dann kommt man in diesen, Dennis, genau das, was du ansprichst, kommt man genau in diesen Teufelskreis, man ist motiviert, man macht was, ne? man sagt so, ich will jetzt so und dann bleiben die Erfolge auf der Waage aus. was macht das denn mit einem? Mhm. Ja, das lässt einen ja verzweifeln.
Ja.
Na, das kann ich auch total gut, das kann ich auch total gut verstehen. Na, aber letztendlich, wie gesagt, hat Sport positive Effekte, unabhängig von der Gewichtsabnahme.
Ja.
Und man braucht es, um das Gewicht zu halten.
Mhm.
Es gibt da eine sehr große Studie bei Diabetikern, die ist 2002 schon gemacht worden, hat aber immer noch heutige Gültigkeit. Da hat man bei 3000 Patienten, die übergewichtig waren, also Risiko hatten, Diabetes 2 zu entwickeln, hat man eine Interventionsgruppe gemacht, bei der man diese Intervention, Ernährungsberatung, eine Verhaltensweisen, Veränderung und so dann durchgeführt hat.
Ja.
Die zweite Gruppe hat Metformin bekommen, also ein Diabetes-Medikament, das auch satt macht,
okay, ne,
also den Appetit reduziert.
Ein Nebeneffekt
und sozusagen eine Kontrollgruppe gehabt. Und man hat bei den Interventionsleuten innerhalb der 3 Jahre, so lange lief die Studie, tatsächlich den größten Gewichtsverlust gesehen. Und die Leute haben auch am wenigsten Diabetes, tatsächlich manifesten Diabetes entwickelt. Aber man hat das Ganze nach 10 Jahren nochmal aufgerollt und die Leute geguckt. Alle Leute, die in der Interventionsgruppe waren, hatten wieder ihr Ursprungsgewicht. Im Gegensatz zu den Leuten, die Metformin genommen haben. Die haben ihr Gewicht dann quasi gehalten. Na, aber das ist dieser Effekt. Ne, das muss, also wie gesagt, ich habe das jetzt, glaube ich, zum 4. Mal gesagt, aber mir ist das so unfassbar wichtig.
Ja.
Wenn man das versteht und auch akzeptiert, glaube ich, ist das eine gute Ausgangsposition, um damit zurechtzukommen.
Mhm. Ja.
Und jetzt gehen wir nochmal in unsere Ambulanz zurück. Jetzt haben wir Sport empfohlen, wir haben Ernährung umgestellt, wir haben in Programme eingeschlossen, wir haben die Hormone abgeklärt und es hat alles nichts gebracht.
Jetzt kommt Elon Musk.
Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo eventuell Medikamente helfen könnten. Und die gibt es. Es gibt ja immer schon Medikamente, die versprachen, dass man abnimmt. Und Basismedikamente waren nur was wie Appetitzykler, die aber in Deutschland nicht mehr zugelassen sind, weil die Nebenwirkungen hatten vor allen Dingen Halluzinationen, Magen-Darm-Beschwerden, teilweise auch Selbstmorde, deswegen hat man das vom Markt genommen.
Ja, gut.
In Europa gibt es die teilweise noch. Die haben halt
in
so
Finnland.
Ah, das weiß ich nicht.
Ist da die Selbstmordrate nicht so mega hoch?
Ja, das hat andere Gründe, glaube ich, wegen der Dunkelheit.
Oder es ist das Medikament im Grundwasser.
Das kann auch sein.
Im Grundwasser, genau.
Und dann haben wir natürlich sowas wie Durchfallmedikamente und Ähnliches. Das ist natürlich nicht zu empfehlen, weil es krank macht.
Ja.
Dann gibt es Orlistat. Das hemmt die Fettaufnahme im Darm. Man verliert aber nur ca. 3 Kilo. Da muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht relativ schwach wirksam. Ja. Wird aber in Deutschland verordnet. Ich denke, das ist aber eher ein Reservepräparat für Einzelfälle. Und jetzt relativ neu die Abnehmspritze, wie es immer so schön heißt.
Oh ja.
Semaglutid oder Liraglutid, das sind 2 Hormonpräparate, die das Sättigungsgefühl quasi normalisieren und man wird satt. Man hat eine verzögerte Magen.
Also man wird satt, ohne dass man was zu sich nimmt.
Genau. Und man hat eine verzögerte Nahrungspassage im Magen, das dazu führt, dass man auch noch mal länger satt ist und so ein Völlegefühl hat.
Verzögerte Nahrungspassage heißt, es dauert länger, bis es durchwandert.
Genau, und das hilft natürlich, dann ist man länger satt.
Okay.
Ne? Und das wird gespritzt einmal die Woche unter die Haut. Und das kann in der Tat bis zu 15 Kilo Gewichtsabnahme herbeiführen, die aber, wenn man die Spritze absetzt, leider sofort wieder zurückkommen.
Okay.
Das ist auch bekannt, also man muss es lebenslang nehmen, was natürlich auch für die Wirtschaft Effekte hat. Das ist natürlich mal zu überlegen, unsere ganzen Milliarden Menschen damit zu behandeln, sehen wir, das ist eigentlich kein Weg.
Ja.
Die Krankenkassen zahlen das, ab einem BMI von 30 meine ich auch.
Mhm.
Es gibt gute Studien dazu. Aber jetzt gab es eine Warnung, recht aktuell zu dem Thema, da war ich auch überrascht.
Mhm.
Und zwar in hohen Dosen, die Präparate in hohen Dosen angewandt, führten auch zu, dass Leute Stimmen hören und auch Selbstmord begehen. Ähnlich wie bei den Appetitzyklern, also das gab es schon mal. Und das ist jetzt weltweit ein paar Mal aufgetreten, ist gemeldet worden. Muss ich gucken, ist das wirklich dem Medikament zuzuschreiben oder ein Zufallsprojekt, weil ja alles dann gemeldet wird.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber scheinbar irgendwo im Hypothalamus bei den Beamten ist nicht nur das Sättigungsgefühl verankert, sondern auch bei manchen Leuten scheinbar etwas mit Halluzination, Paranoia, Selbstmord.
Das Verhalten spielt da ja, wie gesagt, auch eine große Rolle.
Ja.
Ne? Lernen, Gedächtnis, das hängt alles, das ist wie ein, wie gesagt, also dieses Zahnrad-Ding, das ist schon irgendwie treffend. Und wenn du ein Zahnrädchen anmachst, dann
drehen die anderen mit. Ja.
Genau.
Und wenn ich mal so für mich reflektiere, Medikamente, finde ich die gut oder nicht? Ich glaube, Patienten mit einer Blutzuckererkrankung, einem Diabetes, sollten und Übergewicht sollten zwingend diese Medikamente nehmen, dass sie auch das Leben verlängern. Ja. Allen anderen, die jetzt, sagen wir mal, in einem Stadium sind, wo der Blutzucker noch nicht erkrankt ist, würde ich erstmal empfehlen, ohne Medikamente auszukommen und andere Wege zu suchen. Mhm. Aber es sind natürlich Einzelfallentscheidungen und da wieder der Weg in die Adipositas-Sprechstunde, in die Ambulanz, um den Fall mit Experten zu besprechen, empfohlen.
Ich hatte vorhin eine Patientin in der Praxis, die mir das erzählt hat, die quasi selber nach dem Ozempic bei den MFAs nachgefragt hat, also bei den medizinischen Fachangestellten. Der Arzt wollte sie gar nicht verschreiben, aber die MFAs meinte, warum nicht? Verschreibt mir das doch. Und die hat es genommen und hat 18 Kilo abgenommen innerhalb von 9 Monaten. Mhm. Jetzt im Moment ist es aber wieder nicht lieferbar, weil die ganzen Bestände gehen ja in andere Länder. Weil hier werden Medikamente, ja, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, quasi vom Preis her Festpreis verhandelt und woanders kann man damit mehr Geld verdienen. Ja. Aber sie nimmt es jetzt nicht mehr und sie hat tatsächlich auch weiterhin die positiven Effekte. Also das ist ja Ausnahme.
Aber könnte man denn sagen, man bekommt es verschrieben und versucht danach dann seinen Kopf umzustellen und zu sagen, so, ich achte jetzt mit den anderen Faktoren überall drauf?
Ich glaube, die meisten nehmen wieder zu.
Ich glaube, das ist ein psychologisches Problem. Okay. Du musst dich halt aktiv nicht bemühen, etwas zu tun. Mhm. Das heißt, du hast einfach, du bist satt, du hast Völlegefühl, du isst weniger und das hat sehr viele positive Effekte. Jetzt nimmst du dir das weg und dann werden die alten Kaskaden wieder aufgehoben und dann isst du zusehend wahrscheinlich wieder mehr und fällst in die alten Muster, weil es sonst aktiv auch Arbeit wäre, wieder da zu bleiben, wo man ist. Ja. Aber das sind ja alles individuelle Sachen. Ich glaube, es gibt natürlich Leute, die auch dann, wenn sie es absetzen, auf dem Gewicht bleiben und umgekehrt gibt es Leute, die wieder zurückfallen, aber die Studien sagen, dass die Leute wieder zurück auf ihr Gewicht gehen.
Ja. Okay. Ja.
Genau, das ist Medikamente.
Ja.
Gibt es noch mehr?
Das waren so die wichtigsten Medikamente. Es gibt ja nur 2 zugelassene, muss man sagen. Und kurze Warnung noch, kauft nichts im Internet, was in irgendeiner Form angepriesen wird zur Gewichtsreduktion bei Medikamenten. Das kann giftig sein, das kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. Und es sollten nur Sachen bezogen werden, die über den Arzt verschrieben werden. Da wird sehr viel Geld verdient mit Sachen, die nicht wirken und die schädlich sind. Und deswegen nichts im Internet kaufen, auf gar keinen Fall. Es gibt keine Zusatzpräparate, die in irgendeiner Form Gewichtsreduktion herbeiführen.
Ja. So, und wenn das alles nichts gebracht hat?
Was dann?
Genau, wenn man dann in der Adipositas-Sprechstunde gewesen ist und man hat einen BMI über 40 und hat 6 Monate an so einem Interventionsprogramm teilgenommen und es hat innerhalb von 2 Jahren nicht zu einer signifikanten Gewichtsreduktion geführt und man hat keine Begleiterkrankung, also BMI größer 40, keine Begleiterkrankungen, 2 Jahre lang versucht, ging nicht, dann kann man operiert werden oder man hat einen BMI von über 35, hat 2 Jahre lang versucht, hat 6 Monate lang an so einem Programm teilgenommen. Man hat Begleiterkrankungen, die Dennis ja schon aufgeführt hat, beziehungsweise die auch quasi das A bis Z unserer Podcast-Folgen sind, dann kann man sich einer Operation unterziehen lassen. Es werden weit über 95% aller Operationen sind zwei verschiedene, also werden aufgeteilt auf 2 Operationen. Deswegen stelle ich die beiden vor, damit es auch nicht zu komplex und zu kompliziert wird. Weil das einfach der Hauptteil ist. Mhm. Das ist zum einen der sogenannte Schlauchmagen. Wenn man sich jetzt den Magen als abnehmenden Mond vorstellt, da hat man ja so eine kleine Biegung und so eine große Biegung außen.
Ja.
Und dann wird quasi die große Biegung einfach abgeschnitten. Mhm. Ja, dann wird der Bauch halt einfach schlauchig. Ja. Deswegen
also
Schlauchmagen.
Also es wird verengt sozusagen.
Genau, es wird verengt, der Magen, die Magenfläche wird verkleinert, die Magendehnung, ne, Hinterhirn hat ja da spielt da eine große Rolle und dadurch, dass da einfach weniger reinpasst, die Magenfülle größer ist, hat man weniger Appetit, funktioniert wunderbar.
Das wäre Variante 1 tatsächlich, was
genau,
ist die zweite?
Genau, die zweite Variante ist, dass man einen sogenannten Magen-Bypass legt. Das bedeutet, wenn man jetzt einen ganz kleinen Teil des Mageneingangs nimmt. Ne? Die Speiseröhre mündet ja im Magen und da nimmt man sich so ein bisschen Magengewebe, macht daraus so ein kleines Beutelchen, also schneidet den, trennt dieses kleine Beutelchen wirklich physikalisch vom Rest des Magens und schneidet dann am Anfang Teil des Dünndarms einfach mal was, ne? kann man dann aufschneiden und man zieht dann diese Schlinge nach oben und schließt das an dieses kleine Magenreservoir an. Das heißt, die Nahrung geht in dieses kleine Magenreservoir und geht direkt in den Dünndarm und umgeht damit den Magen komplett. Mhm. Der Magen wird aber selber, weil da ja auch viele Hormone gebildet werden, das ist ein wichtiger Teil des Verdauungsprozesses, auf den man nicht völlig verzichten kann, ohne dass es da zu deutlichen Komplikationen kommt, mhm. Den schließt man dann an das andere Ende des Dünndarms an, sodass sich dann der Umgehungskreislauf und dieser Teil des Magens, wo dann noch diese Hormone gebildet werden, die treffen sich dann wieder am Dünndarm da, wo man am Anfang geschnitten hat.
Okay, verstehe. Also,
ja, und das ist der Magen-Bypass. Ja. Ne, und das führt auch zu massiver Gewichtsreduktion.
Okay.
Also bei der Bypass-Operation innerhalb von einem Jahr zu fast 50%, also bis zu 43%.
Mhm.
Und bei dem Schlauchmagen bis zu 30%. Ne, über 6 Jahre gleichen die sich dann wieder an. Bei der Magen-Bypass-Operation ungefähr 25% Gewichtsreduktion und bei dem Schlauchmagen 22% Gewichtsreduktion.
Okay.
Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Also frühe Komplikationen, also ich würde sowas sowieso prinzipiell nur in Zentren machen.
Mhm.
Ne, also meistens sind ja, wie du ja auch schon angesprochen hast, Dennis, diese Adipositas-Sprechstunden ja auch an großen Krankenhäusern angebunden, die so eine Magen-Bypass-Chirurgie haben, wo die Leute oder wo die Kollegen und Kolleginnen den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Operationen durchzuführen.
Profis fragen, ja.
Genau, ne, dass die Komplikationen, die kurz nach der Operation auftreten können, dass die so gering wie möglich sein können. Man kann aber auch so Vitaminmangelsyndrome entwickeln, langfristig, die man kann Magengeschwüre entwickeln, das kann alles passieren langfristig. Ja. Da muss man natürlich immer ein Auge drauf haben. Ich denke aber, in der Hand von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen überwiegt der Nutzen bei gegebener Indikation deutlich dem Risiko.
Ich habe ein paar Leute getroffen, im Krankenhaus sind immer wieder Leute, die so operiert worden sind, die gesagt haben, sie würden das nicht nochmal machen, weil ihnen die Lebensqualität verloren gegangen ist. Du kannst eigentlich nichts mehr richtig essen, alles schlägt durch, du kannst nur noch gewisse Sachen teilweise essen. Und ich glaube, das sollte eine Ultima Ratio sein, den Körper so anzugehen, dass man große Teile seiner Organe entfernt. Und trotzdem gebe ich Hanno recht, für gewisse Leute in Spezialistenhänden ist das die Ultima Ratio.
Ja.
Und dafür ist es auch gut, weil auch der Blutzucker normalisiert sich, Blutfette gehen runter. Das sind sehr viele positive Effekte. Man muss aber bewusst sein, dass es auch sein kann, dass man in der Lebensqualität stark eingeschränkt ist. Und dann muss man natürlich abwiegen, verlängere ich mein Leben um 10, 20 Jahre, aber meine Lebensqualität ist vielleicht für mich nicht mehr so erträglich. Das muss man, glaube ich, sich im Vorfeld klar machen. Ne?
Ja, und rückgängig machbar ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Nein. Genau.
Also Magenballon und sowas schon. Ne?
Aber wie gesagt, ab einer Kilo von 160, 170, da habe ich auch viele in meiner Sprechstunde, die sind alle happy.
Mhm.
Also weil, da muss man sagen, die verlieren wirklich die Funde, die purzeln einfach nur so runter bei so einer massiven Adipositas.
Ja.
Ne, die müssen dann irgendwann auch zur Operation von dem überhängenden Hautgewebe.
Ja.
Ne,
die gedehnte Haut sozusagen.
Die gedehnte Haut ist ja dann irgendwann auch nicht mehr schön. Die sind happy, aber so bei einem BMI von 35, weiß ich nicht, ob ich es da schon mal jemals überhaupt empfohlen habe oder das angesprochen, ich glaube nicht.
Und es ist wahrscheinlich ja auch jetzt kein kleiner Eingriff, also man wird schon richtig operiert.
Man wird richtig operiert, dass die meisten Eingriffe werden über so Tunnelchirurgie gemacht, das bedeutet, man macht es nicht komplett auf, sondern man steckt Kameras und das Besteck über so kleine Schlüssellöcher, über bestimmte Instrumente in die Bauchhöhle und operiert dann mit Kamera und dem Besteck, aber das sind schon pro Eingriff 6 bis 8 Löcher.
Okay, ja, gut. Also muss man auch bedenken schon, alles.
Genau, ne, aber wie gesagt, es ist ein hochkomplexer Eingriff, vor allen Dingen der Magen-Bypass, der wirklich nur in die Hände von absoluten Experten gehört.
Ja.
Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was ich spannend finde, was, glaube ich, viele Leute betrifft. Ich glaube, fast jeder Mensch hat mal eine Diät gemacht. Lars, Diät?
Ja, nein, musste ich bisher tatsächlich nicht. Nee.
Hanno, Diät?
Ja.
Ja, ich habe auch schon mal eine Diät gemacht, aber eher in Kalorienrestriktion, jetzt nichts. Aber
genau.
Ich habe mal eine Diät, oder? Ja, genau. Und ich habe ein paar Diätformen analysiert wollte die mal so kurz für die Leute gegenüberstellen, weil ich es interessant finde.
Ja, definitiv.
Was macht da eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn? Ich fange mal an mit der klassischen Mittelmeerdiät, das heißt 1500 Kalorien pro Tag, Mittelmeerkost. Ja, das kann man machen. Es ist gesund, viel Gemüse, Obst, Nüsse, Öl, Fisch und dazu noch Kalorienrestriktion. Das heißt, man muss ein bisschen hungern, man nimmt ab, man ist relativ gesund unterwegs. Kann man machen, Aber muss klar sein, Jojo-Effekt, das, was wir besprochen haben, ist immer die Gefahr. Dann die Low-Carb-Diät, da schwören ja viele drauf, die sagen, ich hau jetzt alles an Zucker raus, was in meiner Ernährung ist. Dadurch steigert man aber das Fett, das heißt, man hat meistens Low-Carb, High-Fett. Das ist ein bisschen der Wermutstropfen, warum ich das eigentlich nicht empfehlen kann, denn der Fettabbau steigt, durch den sinkenden Insulinspiegel auch und Hyperlipidämie, Mangelerscheinungen und eher eine ungesunde Art des Abnehmens. Auch wenn es zu Gewichtverlust führt, ist es für den Körper eine Extremsituation und eigentlich nicht zu empfehlen.
Ist belastend für den Körper.
Genau, ist belastend, ungesund. Okay. Es ist ungesund. Ja, und natürlich ist der Erfolg da und viele werden sagen, ich schwöre darauf, aber für den Körper ist es ungesund, diese Art abzunehmen. Mhm. Dann gibt es die Glücksdiät. Glücks, GL.
Klingt total schön erstmal.
YX. Ach so, okay. Low Carb, Low Fat, 1000 Kalorien pro Tag. Ich glaube, das ist richtig hart. 1000 Kalorien pro Tag finde ich wirklich wenig. Boah, echt? Und die. Man nimmt ein Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index. Das heißt, man achtet darauf, dass der Zucker nicht zu schnell ins Blut geht, was ja eigentlich ganz, ganz clever ist, aber auch ein enormes Wissen voraussetzt und auch eine recht einseitige Ernährung wiederum darstellt. Deswegen hier eine halbe Empfehlung, muss man sagen, weil das ist schon komplex zu wissen, welches Lebensmittel geht, wie schnell der Zucker ins Blut.
Welches wäre das zum Beispiel? Welches geht nicht so schnell? Habt ihr irgendwie ein Beispiel?
Ja, die Haferflocke geht ganz langsam und sagen wir mal, die Cola geht ultraschnell, könnte man sagen. Ne? Und der Zucker ist eins. Also wenn du einen Zuckerwürfel isst, ist das die Referenz Nummer eins, daran wird sich orientiert.
Da verweise ich an dieser Stelle auf Folge Nummer 2. Da beschäftigen wir uns sehr mit dem glykämischen Index.
Sagt der Mann, der das Quiz eben gewonnen hat.
Ja, das stimmt, aber das aber nur knapp. Nicht mit viel R.
Gucken, ob er das zweite Quiz auch gewinnt. Dann die Trennkost-Diäten, die kennen wir auch alle noch aus der Brigitte.
Was ist die Hälfte? Sowas,
oder? Nee, Trennkost heißt, wir teilen Eiweiß und Kohlenhydrate auf, essen die getrennt. Okay. Das ist natürlich völlig unwissenschaftlicher Blödsinn. Ne? Das hat gar keinen Effekt. Das hat sich irgendwer ausgedacht, der damit Geld verdienen will.
Aber die Brigitte wollte es verkaufen.
Oder weiß ich nicht. Aber das sind so Sachen, die halt im Internet und in der Laienpresse, sagen wir mal, immer so ein bisschen auftauchen. Das ist totaler Quatsch. Wodurch nimmt man da ab? Durch weniger Essen. Aber dass man irgendwie Eiweiße morgens isst und Kohlenhydrate mittags, das ist natürlich Quatsch. Das bringt überhaupt nichts.
Okay. Ne? Ja.
Dann High Carb, wie auch interessant gibt es. Das heißt zum Beispiel die Kartoffeldiät. Ich esse nur Kartoffeln den ganzen Tag.
Nur Kartoffeln.
Okay. Wäre nichts für mich.
Ganz schlecht.
Also ich mag Kartoffeln, aber das ist so mega einseitig.
Es ist nur ein Beispiel. Es gibt viele High Carb Diäten, aber das ist natürlich Mangelernährung, ungesund und hat keinen langfristigen Effekt. Also forget about it. Auch witzig sind die Monodiäten, zum Beispiel die Kohldiät. Man isst im Prinzip nur ein Lebensmittel. Das ist ja quälend. Ja. Das schmeckt nicht, das ist quälend und hat auch keinen dauerhaften Effekt. Was kurzfristig Erfolg bringen kann, ist Intervallfasten. Das heißt, wir sagen, wir lassen eigentlich Mahlzeiten aus. Problematisch ist natürlich, wenn ich die Mahlzeiten in den 8 Stunden dann zu mir nehme, kondensiert, dann bringt das nichts, weil auch hier die Kalorien runtergebracht werden müssen. Aber du hast mit der Intervallfasten, hast du eigentlich kurzfristig die Möglichkeit abzunehmen. Langfristig ist es eigentlich nicht durchzuhalten.
Okay.
Das heißt, du musst danach irgendwas anderes anschließen, eine Ernährungsumstellung. Dann finde ich interessant die Formula-Diäten, das heißt die Shakes. Almased, schon mal gehört?
Ja.
Almased, das werden jetzt viele sagen, ach, das ist doch alles Blödsinn. Ist es aber nicht. Almased ist eigentlich eine gute Idee, die natürlich sehr monoton ist und wird ab einem BMI von 30 empfohlen. Das heißt, man trinkt über 12 Wochen, trinkt man Shakes, die genau abgezählte Kalorien haben mit allen Nährstoffen und ersetzt damit bis zu 3 Mahlzeiten am Tag. Am Anfang 3, dann irgendwann 2, dann 1. Lernt dabei vernünftig dann das Kochen, die Ernährung umzustellen. Und damit kann man bis zu 15 Kilo Gewicht verlieren, je nach Ausgangs-BMI. Das heißt, die Formulardiäten, einmal seht, das ist kein Blödsinn, das funktioniert. Aber auch muss man die Gewichtsstabilisierung, die ist viel schwieriger als das Abnehmen damit, man muss die Ernährung umstellen, dass nachher der Gewichtsverlust auch bleibt.
Und man hat wahrscheinlich den Effekt, dass man diese Shakes irgendwann nicht mehr sehen kann, oder?
Genau, aber es ist für 12 Wochen, man kann das nicht für immer machen, das geht nicht. Aber in so einem Programm, vernünftig angeleitet, ist das ein Erfolgsrezept, weil du ganz genau weißt, wie viel Kalorien ich zu mir nehme und du nimmst alle Nährstoffe mit in diesem Shake zu dir.
Okay.
Man kann das aber nicht über Monate machen, das geht nicht, da wird man wahnsinnig. Aber Formula-Diät ist ein Mittel, was man einsetzen kann, um abzunehmen.
Okay.
Und jetzt habe ich für euch noch ein kleines Quiz.
Oh, ich wollte noch was ergänzen.
Achso, dann
genau,
schieß
also
los.
Ich würde genau zu den Diäten. Es gibt quasi Metaregeln.
Okay, übergeordnete Regeln.
Übergeordnete Regeln für die Diäten. Also ne, die mindestens eine von den folgenden Bedingungen erfüllen müssen, um nicht von vornherein als Unfug bezeichnet zu werden. Ja. Erstens, es ergibt sich ja von selbst, die Diät sollte dazu führen, dass man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbraucht.
Klingt sehr logisch, ja.
Sonst ist es keine Diät.
Ja. Sie sollte proteinreich sein. Mhm. Zweite, das hatte ich schon erklärt, ne, hoher Energiebedarf, um die Proteine zu spalten und macht länger satt. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für Punkt Nummer 3, ballaststoffreiche Diät. Ne, das muss sich natürlich nicht gegenseitig ausschließen, aber eine von diesen drei Bedingungen muss eine Diät auf jeden Fall erfüllen. Und ansonsten ist es alles wieder nur Humbug und Hokuspokus, was ja der Dennis schon angesprochen hat, dass da viele Scharlatane im Internet unterwegs sind. Und dann habe ich noch 2, 3 Tipps. Mhm. Dazu, ne, da werden wir uns vielleicht auch ein bisschen in der nächsten Folge mit beschäftigen. Ne, man sollte sich realistische Ziele setzen. Mhm. Man sollte das langsam angehen. Mhm. Ja, und man sollte sich auch professionelle Hilfe mit Beratung holen.
Ja.
Ja, ne,
Stichwort Ambulanz.
Ambulanz oder erstmal beim Hausarzt, dann vielleicht beim Facharzt, über diese App.
Bei uns im Podcast.
Bei uns im Podcast sowieso. Na, aber das sind so die, finde ich, übergeordnete Regeln, die so die Baseline bilden sollten, bevor man sich entscheidet, was man jetzt. Ne? Man kann ja auch, hast ja gesagt, das ist ja, sind ja alles realistische Diät, man kann ja auch mehrere ausprobieren und die helfen auch nicht bei jedem gleich. Ne? Mhm. Es gibt Unterschiede zwischen uns. Ja. Und ne, ich habe häufiger Menschen, die, ich habe es versucht, ich habe nicht geschafft, ich habe es wirklich. Ne? Mhm. Na, und dann muss man halt dann nochmal ein anderes, ne? Positiv bleiben.
Ja. Generell ganz gut im Leben. Ja.
Ja.
Gut. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Scharlatane gesprochen.
Ne? Ich will noch ganz kurz
Ich will noch was reinschieben.
Ich habe eine kleine Abfrage bei euch, ob ihr.
Ach, stimmt, das Quiz.
Ich habe 4 Diäten mitgebracht und gucken, ob ihr die kennt. Mhm. Fangen wir mal an mit Freegana. Hanno, was ist Freegana?
Freegana. Das ist so an Veganer angelegt wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich viel Gemüse.
Nein.
Oder andersrum.
Man isst, was andere wegschmeißen aus Protest gegen die Wegwerfgesellschaft.
Ja, das war gut.
Das ist ein Ansatz.
Das ist während man in Berlin auf der Hauptallee sich das geklebt hat.
Ja, wobei da jetzt umgedacht wird, weil die letzte Generation will nicht mehr kleben, haben sie.
Also, das ist der,
haben sie gesagt.
Freegana.
Okay, oder, nee, noch besser, man isst die Suppe, die an der Mona Lisa Scheibe klebt.
die leckere Kürbissuppe.
Ja. Aber das doch sieht absurd, oder?
Ja, finde ich auch. Ja.
Dann die Warrior-Diät.
Warrior, okay. Das ist mir zu kriegstreiberisch. Das muss ich direkt.
Keine Ahnung,
ich hab die ablehnen. Man isst nur abends im Dunkeln, so viel man will, und tagsüber gar nichts.
Ach so, da gibt es auch ein Fest bei den Muslimen.
Ja, genau. Das heißt die Warrior-Diät.
Ach so, okay.
Bei den Muslimen heißt es Ramadan. Genau.
Dann Clean Eating.
Clean Eating? Okay, also nur so saubere Lebensmittel, also nichts Verarbeitetes.
Ja. Ein Punkt für Lars.
Ultra Processed Food ist da das Stichwort.
Ja, ich habe von dir gelernt, Hanno, sonst hätte ich das nicht beantworten können.
Ich glaube, jetzt wisst ihr es. Paleo, das kennt ihr, ne?
Ja, Steinzeit.
Ja.
So wie die Menschen in der Steinzeit sich ernährt haben.
Wobei ja keiner weiß genau, was die da gegessen haben. Ne?
Also und das letzte.
Am Mammutnagen.
Genau.
Das letzte ist meine, glaube ich, Ernährungsform, der Flexitarier.
Ab und zu mal Fleisch.
Ja. Ab und zu mal Fleisch, überwiegend vegetarisch.
Ja, bin ich auch dabei.
Und damit haben wir es geschafft. Und jetzt kannst du uns die Scharlatane liefern, ans Messer liefern.
Ja, einen habt ihr mir ja tatsächlich geschickt und untergeschoben schon am Anfang. Jasper Kaven wurde mir direkt empfohlen, kannte ich vorher nicht. Jetzt kenne ich ihn. Ja. Der Mann steht auf Kaffee, habe ich gelernt. Und ich habe mir natürlich auch ein paar exklusive Videos von ihm angeguckt. Er steht dann da so an seinem Herd. Ne? Ich nehme dann natürlich an, dass das sein privater ist. Und er kocht Nudeln und sagt, er könnte morgens schon so ein 8 Kilo Eimer Nudeln essen.
Ohne Sport zu machen.
Ohne Sport zu machen. Und er sieht so aus, wie er aussieht. Ne? Also durchaus trainiert. Und all das über Kaffee. Und dann dachte ich, so ein Käffchen trinken, warum nicht? Aber er sagt, man muss die Bohnen roh essen irgendwie.
Was?
So in der Art. Echt? Also da gibt es irgendwie so tablettenartige Produkte.
Bei ihm muss man eigentlich die Nahrungsergänzungsmittel bestellen, die er speziell zusammengesetzt hat, um abzunehmen.
Und da sind rohe Kaffeebohnen drin.
Ja, das ist alles wissenschaftlich belegt. Man fragt sich nur, von wem.
Das von ihm selber hauptsächlich wahrscheinlich. Ja. Und ihm geht es damit sehr gut, finanziell wahrscheinlich.
Freunde, Appell, Jasper Kaven ist ein gutes Beispiel für ganz viele. Es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die dazu sorgen, dass man von alleine abnimmt aufgrund einer beschleunigten Stoffwechsellage. Das ist totaler Blödsinn.
Ja. Man muss sich in der einen oder anderen Form einem gewissen Grind unterziehen.
Ja.
Das ist so. Und Jasper, ohne geht's nicht.
Ja. Und Jasper Carven ist ein gutes Beispiel für die Anwendung eines Adblockers im Internet, wie ich finde. Dann kriegt man sowas gar nicht angezeigt. Mein Browser unterbindet das hin und wieder schon mal. Das
es ist ganz hilfreich. Der Partner von Jasper Carven, mit dem er zusammengearbeitet hat, da gibt es einen Podcast, der das alles aufgedeckt hat, so ein Mythbuster-Post-Podcast.
Okay.
Der ist spezialisiert darauf, Internetrecherchen zu modifizieren. Der sorgt also dafür, dass keine negativen Kommentare kommen, dass die Wahrheit nicht rauskommt, dass das alles ganz nach hinten geht. Das ist verrückt. Das ist eine richtig große Maschinerie.
Okay.
Ja.
Das ist ja verrückt.
Ja. Ich habe noch was gefunden.
Ja, ich bin gespannt.
Da warnt direkt die Verbraucherzentrale Hessen einfach mal, haben die gesagt. Ne? Also auf keinen Fall machen. Das sind so Gummibonbons, die man kauen soll, also so wie Fruchtgummi, und schon nimmt man ab. Ne? Und das geht super schnell, weil da ist man in einer Woche, hat man da schon große Erfolge zu
verbringen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja.
Mega, wo kann man das kaufen?
Im Internet auch. Haben so feine Namen wie Slimming Gums oder auch Ketoviax oder auch Keto Explode.
Aber darauf muss man erstmal kommen.
Ja,
also ich meine, das ist ja schon auch kreativ.
Ja.
Ich finde auch Explode, finde ich das gut. Also die Leute kaufen das doch bestimmt, oder?
Ja, und nehmen zu.
Genau, ja. Ja, man kaut halt und denkt, oh, das war vorher schädlich und jetzt soll das gut sein, und dann haut man doppelt rein
wahrscheinlich. Wie das Zahnpflegekaugummi damals.
Es gibt ja einen ich muss jetzt mal kurz was einwerfen, es gibt einen unfassbar geilen Fake im Internet, da gibt es aus Asien so eine Creme, die kommt, die Poren reinigen soll. Da kommen dann so ganze Würmer aus der Haut.
Ach,
und
schön.
Die sind so schlecht gemacht, die Videos, dass einfach am Ende so ein Filter drüber gelegt, der die Haut platt macht, und dann wird da so ein Wattepad vorgegangen, wo welche Krümel drauf sind. Das ist so absurd, aber Freunde, fallt nicht darauf rein.
Genau, wir könnten ja jetzt, wenn du jetzt von Würmern redest, könnten wir auch einfach eine Folge machen. Wenn man die hört, hat man danach keinen Hunger mehr.
Ja,
das
stimmt.
Also,
ja.
Dann vermarkten wir das. Dann muss man das bezahlen.
Die Fantasie triggern.
Ohne Appetit-Podcast.
So, genau. Mit Hashtag davor.
Ja.
So.
Ja. Ich habe noch ein drittes euch interessiert. Ja, ich habe direkt dreimal durchgegriffen, weil wir wollten ja auch Promis erwähnen.
Ja.
Und jetzt kommt besagte Barbara Schöneberger, die ich am Anfang schon erwähnt hatte.
Oh je.
Die ist nämlich einer, ich möchte sagen, üblen Masche zum Opfer gefallen. Dreiste Menschen haben im Internet Bilder von ihr weiterverarbeitet. Sie hat Dinge auf einem Schild angeblich vorgezeigt. Ich denke, das war KI. Da stand drauf so Sachen wie von 76 auf 57 Kilo in 3 Tagen und sowas. Ja. Und
boah, aber da gibt es richtig Ärger, oder?
Ja, erboste Fans haben sie tatsächlich darauf hingewiesen. Barbara Schöneberger hat es selber gar nicht gesehen. Der Münchner Merkur hat das berichtet, daher weiß ich das.
Hm.
Und Barbara Schöneberger hat dann erstmal klargestellt, ich wiege seit Monaten und Jahren 70 Kilo, ist alles ein Fake, bitte kauft das nicht.
Ja. Es gibt ja ganz viel auch mit der Höhle der Löwen. Da wird ganz viel Fake gemacht, dass Leute glauben, dass Produkte über die promoted sind, weil das so eine Vertrauensplattform ist.
Ja,
und ganz, ganz gefährlich. Im Internet kann man fast nichts trauen. Diese ganzen Anzeigen auf Facebook, Instagram, die prüfen das ja nicht. Die schalten das, und wenn sich Leute beschweren, nehmen sie es runter.
Ja.
Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ja, meistens sieht man es, wenn es sehr komisch aussieht. Und diese Barbara Schöneberger-Anzeige sah so aus, als hättest du nichts gegen Dreijährige, aber als hätte ein Dreijähriger Photoshop bedient. Also da kann man es vielleicht dran sehen, an solchen Fakten.
Aber es gibt immer mal wieder Leute, die darauf sowas reinfallen. Ne?
Leider ja.
Wie auf so Spam-Sachen.
Ja.
Ja.
Ich finde, das war doch ein Warnhinweis am Ende. Damit kann man die Menschen irgendwie nach Hause oder ins Nicht-Podcast-Hören entlassen, oder?
Insgesamt aber auch im Bild zu bleiben, eine sehr gehaltvolle Folge, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es spannend. Ich glaube, wir könnten auch noch weitermachen, aber ich glaube, die Hörer sind gesättigt. Wir haben, glaube ich, die Key-Messages, glaube ich, rübergebracht.
Ja, ich denke auch.
Jetzt haben wir alle Metaphern mit Essen einmal abgearbeitet. Ja. Die Hörer sind gesättigt. Ne?
Richtig.
Aber sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst bei der nächsten Folge. Machen wir einen Extraschlag?
Wir machen einen Extraschlag, genau, dass ich quasi direkt an diesem Thema anschließt.
Super.
Zum inneren Schweinehund.
Ja, guter Plan.
Das kann man ja quasi direkt in einem durchhören.
Der hat sein Büro auch wieder neben Kafka wahrscheinlich irgendwo im Kopf.
Der Schweinehund, ja, ich habe letztens, gut, erzähle ich dann, tatsächlich über die Geschichte des inneren Schweinehundes und diesem Ausdruck.
Okay.
Ja, der kommt, also es hat am Anfang was ganz anderes bedeutet als heutzutage.
Ach super, damit sollten wir schließen. Das ist wie so ein Telenovela-Cliffhanger am Ende, wo man denkt, oh, wie geht's weiter mit der armen
Frau? Da kommt der Fallschirm.
War auch echt interessant.
Dem,
war auch echt
genau.
da kommt man ins Dritte Reich, also so weit.
Oh.
Ja, das ist.
Verrat nicht zu viel, ich spoilere.
Nee.
Eigentlich möchte man ins Dritte Reich auch gar nicht so, aber das nur als. Also.
Die Dokus gehen doch immer ganz gut, oder?
Das stimmt natürlich, ja. Ja, in diesem Sinne, es war mir wieder eine Freude.
Es hat Spaß gemacht.
Finde ich auch, ja.
Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt, und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.